Ja, ich möchte das, was hinter mir an der Wand steht, nochmal persönlich sagen. Herzlich willkommen zu unserem Themenabend, Thema Evolution. Herzlich willkommen auch Ottfried Dressler, der das Thema heute abhandeln wird. Wir sind gespannt. Wir haben ganz bewusst, was wir sonntags ja nie tun wollen, 5 Minuten später angefangen, mit dem Gedanken, dass einige eben das Handballspiel bis zum Schluss gucken mussten nach zweifacher Verlängerung und nicht herkommen konnten, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist. Also die Deutschen haben gewonnen mit einem Tor Unterschied für diejenigen, die tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben. Aber vielleicht sind einige dadurch auch ein bisschen später gekommen und dachten, an solch einem Abend kann man 5 Minuten später anfangen. Am Sonntag werden wir es nie tun, denn sonst wird die Zeit immer später, weil die, die zu spät kommen, sich darauf auch einstellen und dann zu spät kommen. Ja, Ottfried Dressler wird gleich diesen Vortrag halten. Wir halten uns gar nicht lange auf, wir machen kein weiteres großes Vorprogramm. Er wird auch einiges zu seiner Person sagen, auch wie er zu diesem Thema gekommen ist und was das, in welcher Verbindung das auch zu seinem Beruf steht. Und es ist so, wer jetzt direkt Fragen hat, während er spricht, kann sich ruhig melden und diese Fragen stellen. Wenn sie kurz beantwortet werden können, werden sie sofort beantwortet. Wenn sie aber umfangreicher sind, dann wird Ottfried die notieren und dann nach dem Vortrag dann auch nochmal ansprechen. Wir haben also auch nach dem Vortrag noch Zeit zu einer Aussprache und wer dann Fragen hat, und es ist gut, wenn man sich was zu notieren mitgenommen hat, weil es dann ja auch immer weitergeht, der sollte das nutzen. Ja, der ganze Vortrag wird auf CD aufgenommen. Wer also hinterher sagt, na, das müsste ich eigentlich alles nochmal hören, kann sich diese CD oben bestellen oder genauer gesagt kaufen. Ja, ich möchte dann diesen Abend auch unter den Segen Gottes stellen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Abend gemeinsam und in Ruhe verleben dürfen. Und wir bitten dich, sei du unter uns, gib uns Kraft, alles richtig zu verstehen und auch Erleuchtung durch deinen Heiligen Geist, dass wir das erkennen, was wirklich vor dir Wahrheit ist. Segne auch Ottfried, dass er auch in deiner Kraft auch diese ganze Zeit gut durchstehen kann. Amen. So.
Ich nehme die. Ja, doch ein bisschen zurück. Man kann ein bisschen zurück, ja. Ja, das ist gut. Bisschen höher wäre mir lieber, ja. Ja, das ist sehr gut. Ja. Dankeschön. So, bevor ich in den Vortrag einsteigen will, möchte ich einige Anmerkungen zu meiner Berufsausbildung sagen. Ich habe Erwerbsgartenbau in einem Pflanzenzuchtbetrieb gelernt und mit der Gilfenprüfung abgeschlossen. Auch gleich eine Erklärung zum Wort Zucht. Landläufig wird unter Züchten immer verstanden, wenn man Pflanzen anbaut. Wenn wir Fachleute unter Züchten verstehen, dann ist das Entwicklung von neuen Sorten oder Erhaltungszucht von neuen Sorten. Ich habe also 2 Jahre praktisch gelernt. Dann habe ich 3 Jahre Erwerbsgartenbau studiert, mit dem Diplom abgeschlossen. Anschließend 3,5 Jahre Vererbungswissenschaften, Genetik studiert und mit dem Doktorexamen beendet. Nach meinem Examen war ich dann in einem Max-Planck-Institut tätig, anschließend in dem Getreidezuchtbetrieb von Lochopetkus und schließlich fast 30 Jahre als verantwortlicher Saatzuchtleiter in der Firma Sperling zuständig für die Entwicklung neuer Gemüsesorten und auch für die Erhaltungszucht der im Handel befindlichen Sorten. So viel also zu meiner beruflichen Situation. So, und nun zu dem Vortrag des heutigen Abends. Wer in den zurückliegenden Jahren bis heute Wissenschaftssendungen im Fernsehen, Rundfunk oder Zeitschriften verfolgte, wurde schließlich ausschließlich mit der Evolutionstheorie in irgendeiner Form konfrontiert. Da auch in den Schulen und Universitäten diese Theorie ausschließlich gelehrt wird, ist es sicher wichtig, sich mit dieser Theorie vertraut zu machen. Vor einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie müssen wir uns erst die Kernthese dieser Theorie in Erinnerung rufen. Nach dieser Theorie sollen alle Pflanzen und Tierarten, auch der Mensch, von einer Urzelle abstammen. Im Laufe von Jahrmillionen seien durch fortlaufende Erbgutänderungen, Fachausdruck Mutationen, schrittweise die heutigen Pflanzen und Tierarten entstanden. Woher aber die sogenannte Urform, Urzelle, stammt, wird nicht erwähnt. Wer sich mit der Evolutionstheorie nun auseinandersetzen will, muss drei Wissensbereiche berücksichtigen. Erstens die Biologie, zweitens die Paläoanthropologie, drittens die Geologie. Da die Theorie in erster Linie einen biologischen Ursprung hat, soll dieses Wissensgebiet zuerst behandelt werden. Nach Rückkehr von seiner Weltreise im Auftrag des britischen Biologischen Gesellschaft legte Charles Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Forschungsbericht vor und aufgrund seiner Beobachtungen, aber kein Versuchsergebnissen, kam er zu dem Schluss, dass es unterschiedliche Entwicklungsstufen in der Tier- und Pflanzenwelt gibt. Seine detailliert vorgetragenen Gedanken fanden sehr schnell Eingang in die wissenschaftliche Hierarchie. Bot sich doch hier der Aufklärung anhängenden Gelehrten die Möglichkeit, der biblischen Schöpfungsaussage eine atheistische Entstehungsgeschichte für alle Lebewesen entgegenzusetzen. Ja, mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit, einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit und verschiedenen Gerichtsverfahren wurde erreicht, dass die Evolutionstheorie in allen Schul- und Studienbüchern alleine besprochen wird. Anders erging es dagegen Gregor Mendel mit seinen Forschungsberichten. Da er weder habilitiert, also kein Professor war, auch sich nicht promoviert hatte, also keinen Doktortitel besaß, wurden seine Arbeiten in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht wahrgenommen. Mendel war ein wissenschaftlicher Außenseiter. Es vergingen über 50 Jahre, bis wiederum drei Außenseiter Anfang des 20. Jahrhunderts die Arbeiten von Mendel unabhängig voneinander wiederentdeckten und durch eigene Versuche bestätigen konnten. Es waren der deutsche Correns, der Holländer de Vries und der Österreicher von Tschermak. Diese Wiederentdeckung und die Bestätigung der Mendelschen Arbeiten war der Anfang der wissenschaftlich fundierten Vererbungsforschung der Genetik. Dieser junge Wissenschaftsbereich entwickelte sich zu einem selbstständigen Wissenschaftsbereich innerhalb der Biologie. Die Genetiker werden jedoch von den Biologen nicht als vollwertige Wissenschaftler akzeptiert, weil sie nicht das Vollstudium der Biologie durchlaufen haben, wie auch ich ja kein Vollbiologe bin. Auf die Auswirkungen dieser Haltung komme ich später noch zurück. Als nun der deutsche Forscher Müller 1926 entdeckte, dass mit Röntgenstrahlen Erbänderungen, Mutationen ausgelöst werden können, setzte ein Boom von Mutationsversuchen ein, getragen von einer sehr hochgeschraubten Erwartungshaltung. Die in der Praxis tätigen Genetiker hofften, mit Hilfe von Mutationsauslösungen schwierige Zuchtprobleme lösen zu können. Und die Evolutionstheoretiker glaubten, jetzt den Beweis für die Richtigkeit ihrer Theorie erbringen zu können. Nebenbei bemerkt, diese hochgesteckte Erwartungshaltung entspricht genau der Haltung beim Aufkommen der Gentechnologie. Nur mit dem Unterschied, dass es damals noch keine Mediengesellschaft und keine ideologisch motivierten Gegner dieser Forschungsarbeiten gab. So konnte ungestört gearbeitet werden. Und dabei sind die Eingriffe in die Erbsubstanz durch die Mutagenzien viel schwerwiegender als alle gentechnischen Eingriffe. Mutagenzien wie Strahlen, Chemikalien, wie Nikotin, Koffein, Tein, Alkohol und andere Drogen. Als besonders geeignetes Forschungsobjekt für Mutationsversuche erwies sich sehr schnell die Fruchtfliege Drosophila melanogaster. Sie besitzt drei Vorteile. Erstens, als sogenannte Eintagsfliege sind kurzfristig viele Generationen zu gewinnen. 150 pro Jahr sind kein Problem. Zweitens, das Genom, die Gesamtheit aller Erbträger, ist klein, nämlich auf zwei Chromosompaare beschränkt. Und drittens, die Speicheldrüsenchromosomen dieser Fliege sind so extrem groß, dass man mit einem normalen Lichtmikroskop die Chromosomstrukturen erkennen kann. In den zurückliegenden 80 Jahren sind zigtausend Mutationsversuche an der Fruchtfliege weltweit durchgeführt worden. Ebenso viele an anderen Tieren, besonders aber auch an Pflanzen. So hat zum Beispiel mein Doktorvater bei seinen Mutationsversuchen mit Gerste aus einer einzigen Sorte das gesamte Gerstenweltsortiment einschließlich der Wildform gewinnen können. Ich selbst habe mit Markerbsen gearbeitet. Mein Material wurde in der Kernforschungsanstalt Jülich einer intensiven Gammabestrahlung in unmittelbarer Nähe der Strahlenquelle ausgesetzt. Gammastrahlen sind die energiereichsten Strahlen, die es gibt. Ich erwähne dies nur, damit ersichtlich wird, welche hohe Energiezufuhr zur Mutationsauslösung erforderlich ist. Ziel dieser Arbeit war, eine Pflanzenform zu finden, die bei Grünerbsen den Mähdrusch ermöglicht. Die bisherigen Erbsenpflanzen konnten das Gewicht der Erntereibenschoten nicht tragen, sie lagerten. Zur Ernte mussten daher die Pflanzen auf Schwatt gemäht, mit dem Pick-up-Gerät auf Wagen verladen und zu den stationären Dreschstationen gefahren werden. Von dort erst ging es dann zur Konservenfabrik. Der Pflanzentyp, den wir fanden, besteht aus einem beblätterten Haupttrieb. Alle Nebentriebe sind zu Ranken umgewandelt. Auf dem Feld verzahnen sich die Pflanzen derart ineinander, dass das ganze Feld wackelt, wenn man an einem Ende zieht. Durch den jetzt möglichen Mähdrusch wurde die Zeitspanne zwischen Ernte und Konservierung so drastisch verkürzt, dass ein Quantensprung in der Qualitätsverbesserung möglich wurde. Alle Gefriererbsen, die seit Anfang der 80er Jahre auf dem Markt sind, gehen auf dieses Material zurück. Wenn auch die Genetiker einige Erfolge durch Mutationsauslösung vorweisen können, so haben sich jedoch die anfangs in diese Methodik gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt. Ich möchte hier anführen, auch die Hoffnungen, die man in die Gentechnologie gesetzt hat, haben sich bei weitem nicht erfüllt, denn die Gentechnologie ist ja schon seit über 30 Jahren im Gebrauch und die Erfolge sind minimal. Und wie steht es nun mit den Erwartungen der Evolutionstheoretiker? Wurde ihre Theorie bestätigt? In den Gerstenarbeiten ist keine andere Getreideart, beispielsweise Hafer oder Roggen, aufgetaucht. Auch bei meinen Arbeiten habe ich keine andere Leguminosenart, beispielsweise Serradella oder Esparsetta, erhalten. Genauso sehen die Ergebnisse bei zigtausend Drosophila-Versuchen aus. Es ist niemals eine andere Fliegenart aus der Fruchtfliege entstanden. Zusammengefasst, bei sämtlichen Mutationsversuchen weltweit hat es niemals eine artgrenzenüberschreitende Mutante gegeben. Was Darwin und die Evolutionstheoretiker als Mutationen, als neue Arten bezeichnen, sind nach den Erkenntnissen aller Genetiker Modifikationen, Spielarten innerhalb der Erbsubstanz, so wie Gott sie erschaffen hat. Aufgrund dieser vieltausendfachen, eindeutigen Ergebnisse wurde das Gesetz von der Konstanz der Arten formuliert. Die diesem Gesetz zugrunde liegenden Versuchsergebnisse widerlegen also die Evolutionstheorie in der Kernforderung, im Kernbereich. Mit dieser Feststellung könnte ich theoretisch meinen Vortrag beenden, wenn da nicht immer wieder mutationsbedingte Aussagen von Evolutionstheoretikern veröffentlicht wurden. Und bei diesen Veröffentlichungen wird sichtbar, dass diese Wissenschaftler keine Ahnung von den tatsächlichen Vorgängen und Schwierigkeiten bei Mutationsauslösung haben. Ergebnis der herablassenden Beurteilung genetischer Forschungsarbeiten. Damit Sie eine kleine Vorstellung von der Denkweise dieser Menschen bekommen, will ich einige Beispiele anführen. Erstens aus einem Artikel von Professor Nicolau Conradi. Durch eine, wohlgemerkt eine einzige Genmutation, wurde die Fähigkeit zum kreativen Denken hervorgebracht. Weiterhin soll die Sprache und die Sprachbesteuerung durch Mutation entstanden sein. Hinzu muss ja auch das sehr diffizile Hörorgan mit dem Höraufnahme- und Verarbeitungsvermögen kommen. In einem einzigen Mutationsschritt ist dieses spezielle System nie zu erhalten. Und eine schrittweise verlaufende Mutationsreihe scheidet nach allen Erfahrungen aus, da ungebrauchte Eigenschaften leicht wieder rückmutieren. Das ist ein Selbstschutzsystem vor entarteten Zellen. Und mit diesem Problem haben wir auch immer in der Erhaltungszucht zu kämpfen gehabt. Wer selbst mit Mutationsauslösung gearbeitet hat, weiß, wie extrem schwierig es ist, selbst einfach vererbende Eigenschaften zu gewinnen. Mutationen verlaufen nie zielorientiert, sondern immer chaotisch, ungeordnet. Zudem sind die auftretenden Mutanten zu 99,9% negativ, also vom Evolutionsstandpunkt aus unbrauchbar, da rückschrittlich. Auch diese Tatsache widerspricht der Forderung der Evolutionstheoretiker. Für so komplexe Eigenschaften wie Sprache mit den erforderlichen anatomischen Voraussetzungen und der notwendigen Sprachsteuerung über das Gehirn muss eine sehr große Anzahl von Erbfaktoren angenommen werden. Nur zum Beispiel, der Geschmackssinn des Menschen wird alleine von 1000 Erbinformationen kontrolliert. Zweitens, aus dem Artikel von Heuer Dietrich, wie die Hand den Menschen machte, Evolutionswunder Hand. Zitat, die Hand formt den Geist. Als ich die erste Affe auf die Hinterbeine stellte und erfolgreich mit den Vorderpfoten nach einer Frucht griff, begann ein nicht enden wollender Mechanismus. Erst machte die Hand eine neue Bewegung, dann lernte das Gehirn, sie zu nutzen, und es begann buchstäblich mit den neuen Aufgaben zu wachsen. Es ist fast so, als ob ein Tonklumpen zu sich selber sprechen würde, jetzt will ich einmal aus mir eine Vase oder vielleicht eine Schüssel machen. Ein Töpfermeister ist nicht mehr erforderlich. Nach diesem Muster wird der lebendige Gott als Schöpfer aller Dinge und aller Lebewesen einfach geleugnet. Ich denke, ich muss hier mich noch etwas genauer ausdrücken. Wenn ich vom lebendigen Gott gesprochen habe, sind zwar alle von Menschen erdachten oder aus Holz, Metall oder Stein fabrizierten Götter, Götzen ausgeklammert. Doch im Islam wird ebenfalls von einem lebendigen Gott von Allah gesprochen. Darüber hinaus bezeichnen sich die Moslems über Ismael als Nachkommen Abrahams. Und nach ihrer Meinung ist der Gott Abrahams ihr Gott Allah. Jesus Christus, der Sohn eben dieses Gottes, unser Heiland und Erlöser, erwartet von seinen Anhängern, also uns Christen, dass sie nicht nur ihren Nächsten, sondern sogar ihre Feinde lieben sollen. Daher findet sich im Neuen Testament auch keine einzige Aufforderung, Ungläubige oder Andersgläubige zu verfolgen oder gar zu töten. 600 Jahre später nun verlangt aber Allah von seinen Anhängern, den Moslems, alle Ungläubigen, Juden und Christen zu verfolgen und zu töten, nachzulesen in über 250 Versen im Koran. Wir müssen uns also im Klaren sein, die islamistischen Mordattentäter handeln exakt nach den Anweisungen des Korans, so viele Juden und Christen zu töten als nur irgend möglich. Das gleiche gilt für die Moslems, die überall in der Welt Christen verfolgen und töten, sowie auch für den iranischen Ministerpräsidenten. Bei dieser Sachlage gibt es nur zwei Möglichkeiten. Erstens, Gott ist ein Lügner. Oder zweitens, Allah, der Gott der Moslems, ist nicht der gleiche Gott, den wir als den Vater Jesu Christi anbeten. Da sowohl im Alten wie im Neuen Testament immer darauf hingewiesen wird, dass der lebendige Gott seine Zusagen einhält, ist die erste Erklärung als unzutreffend auszuschließen. Es bleibt nur die Schlussfolgerung: Allah, den die Moslems als Gott anbeten, ist auf gar keinen Fall identisch mit dem lebendigen Gott, den wir Christen anbeten. Nun gibt es leider Geistliche, angefangen beim Klerus in Rom mit dem Papst an der Spitze, viele katholische und evangelische Bischöfe, Priester und Pastoren, die den Moslems aus falscher Toleranz zustimmen, Allah, der Gott der Moslems, sei der gleiche Gott, den wir als Christen anbeten. Es muss daher ganz klar ausgesprochen werden, diese Geistlichen erklären den lebendigen Gott zum Lügner und arbeiten indirekt für die Ziele der Moslems. Jeder Christ sollte sich daher ernsthaft fragen, welchem Seelsorger er sich anvertrauen will. Aber nun zurück zum Thema. Ein drittes Beispiel. Einen vergleichbaren Ausspruch wie oben habe ich in einer wissenschaftlichen Fernsehsendung von Joachim Bublatt gehört. Ursprünglich waren die Wale Landlebewesen. Doch eines Tages fand ein Wal auf der Futtersuche am Meerufer einen Fisch, bemerkte, dass noch viele Fische in Scharen zusammenschwammen. Er erkannte, dass die Futtersuche im Meer wohl leichter als auf dem Land sei und beschloss daher, in Zukunft im Wasser zu leben. Seine Artgenossen folgten ihm. Wie die Wale die erforderlichen Umformungen von einem dem Landleben angepassten Tier zu einem Meerbewohner bewerkstelligt haben sollen, wird nicht erwähnt. Etwa auch durch eine einzige gezielte Mutation in den Körperzellen und den Geschlechtszellen gleichzeitig, denn nur die Erbänderungen in den Geschlechtszellen werden an die Nachkommenschaft weitervererbt. Eine schrittweise mutative Entwicklung ist undenkbar, da ein weder dem Land- noch dem Wasserleben voll angepasstes Tier durch Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche verhungern würde. Außerdem müssten die absolut gleichen Erbänderungen parallel bei mehreren Tieren gleichzeitig abgelaufen sein, damit die Nachkommenschaft auch in der erstrebten Lebensweise verbleiben könnte. Viertens, ein weiteres Beispiel. Herbert Kistler schreibt in TV Hören und Sehen Nummer 31 vom 5. bis 11.08.2006 im Artikel über Madagaskar. Hat die Evolution hier ein paar ausgefallene Ideen verwirklicht? Palmen, die Wasser speichern, Reptilien, die ihre Farbe wechseln und Lemuren, die Makis, die irgendwann im Laufe der Evolution beschlossen haben, keine ganzen Affen zu werden, also Halbaffen zu bleiben. Das haben sie selbst beschlossen, die Affen. Nun frage ich mich, seit uralten Zeiten hat der Mensch den Wunsch gehabt zu fliegen, Daedalus und Ikarus zum Beispiel. Warum ist es nun uns Menschen nicht gelungen, an uns selbst Flügel zu entwickeln, so aus uns heraus? Ich erhoffe, Sie erkennen anhand dieser wenigen Beispiele, wie absurd die Vorstellung der Evolutionstheoretiker gerade auch in Bezug auf die Möglichkeiten von Erbänderungen sind. Zum Abschluss meiner Ausführungen über den biologischen Teil will ich noch über ein persönliches Erlebnis berichten. Anfang der 70er Jahre fand ich die Veröffentlichung einer Doktorarbeit, die sich mit der Geschlechtsvererbung befasste. Da auch meine Doktorarbeit diesen Fragenkomplex zum Thema hatte, war ich natürlich auf diesen Artikel gespannt. Ich habe hier nicht, wie sonst üblich, quer gelesen aus Zeitersparnis und nur die Zusammenfassung gelesen, sondern die Arbeit von Anfang bis Ende studiert. Ich fand Spaltungsverhältnisse, die mir noch bei keiner Tier- oder Pflanzenart vorgekommen sind. Mich interessierte besonders daher, an welchem Objekt diese Untersuchungen durchgeführt wurden. In der Meinung, doch etwas überlesen zu haben, ging ich die Arbeit ein zweites Mal sorgfältig durch, fand aber wieder keinen Hinweis. Daraufhin rief ich den jungen Doktor im Biologischen Institut in Hamburg an, unterhielt mich mit ihm über seine Arbeit und frug schließlich nach dem Untersuchungsobjekt. Als Antwort gab dieser Wissenschaftler an, dass er an keinem Objekt geforscht hätte. Er habe diese Zahlen dem Computer eingegeben und dieser habe die Zahlen als richtig bestätigt. Also auf diese Art und Weise kann man heute seinen Doktortitel erwerben. Biologie heißt doch eigentlich die Wissenschaft vom Leben. die sich also mit dem befestigt, was in der Welt vorhanden ist. Diese Arbeit hat jedoch nichts mehr mit der Natur zu tun, sondern nur noch mit Fantasien, die sich irgendjemand ausdenkt. Und die von mir vorhin angeführten Beispiele liegen genau auf dieser Schiene. Seit dieser Erfahrung misstraue ich allen Computeranimationen, besonders auch, wenn sie als Wissenschaftssendungen im Fernsehen zu sehen sind. Zwischen Fiktion und Wirklichkeit ist kein Unterschied mehr zu erkennen. Mit diesen Sendungen sind Laien sehr leicht in die Irre zu führen, auch gerade in Bezug auf die Evolutionstheorie. Und das wäre also zum Thema Biologie. Und im zweiten Teil will ich nun die Paläoanthropologie behandeln. Aber ich merke, im Augenblick sind keine Fragen, sodass ich also den zweiten Teil anfangen kann. Ja? Ja. Dann zum zweiten Teil. Das wäre also nun die Paläoanthropologie. Dieses Fachgebiet ist insofern noch besonders interessant, weil hier die evolutionäre Entstehung des Menschen im Mittelpunkt steht. Nach Meinung der Evolutionstheoretiker haben die Dinosaurier vor den Säugetieren gelebt und erst nach deren Aussterben entwickelten sich die Säugetiere und auch der Mensch. Nun haben neuere Funde in Sibirien einen menschlichen Fußabdruck neben dem einer Urechse gefunden. Auch in Afrika fanden sich Überreste von Dinosauriern neben denen von Menschen. Damit bestätigt sich wieder einmal, dass die Bibel recht hat. Im Buch Hiob, Kapitel 40, 15 bis 18, wird ein pflanzenfressendes und in Kapitel 41, 5 bis 16 ein fleischfressendes Tier von Gott erwähnt. Sie waren also Hiob bekannt. Zu eins, dieses Tier wird als Behemoth, und zu zweit, dieses Tier wird als Leviathan bezeichnet. Behemoth wird in der Erklärung der Lutherbibel als Nilpferd gedeutet. Mit dem exakten Text der Bibel ist diese Deutung jedoch nicht glaubhaft. Zum Beispiel, sein Schweif streckt sich wie eine Zeder aus. Dies trifft niemals auf ein Nilpferd zu, sondern genau auf einen pflanzenfressenden Dinosaurier. Beim zweiten Tier gilt das Gleiche. Leviathan soll für das Krokodil stehen. Aus seinem Munde fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. So ein Krokodil ist mir weder im Zoo noch in der freien Wildbahn begegnet. Hier ist eben eher der Hinweis auf einen fleischfressenden Dinosaurier gegeben. Wir können an die Siegfriedsage denken. Er kämpfte mit einem feuerspeienden Drachen. Und in China werden Dinosaurier als Drachen bezeichnet. Wir können also feststellen, sowohl bei uns in Nordeuropa wie auch in China und Mesopotamien haben Menschen noch nach der Sintflut Kenntnis von lebenden Dinosauriern gehabt. Es müssen also durch die Arche Noah auch Dinosaurier die Sintflut überlebt haben. Nun möchte ich auf den von den Evolutionstheoretikern aufgestellten Stammbaum des Menschen zu sprechen kommen. Der Mensch soll ja nach ihrer Meinung die gleiche Ausgangsurform haben wie die Affen. Also müssen nach dieser Theorie Menschenvorfahren mit stark affenartigem Aussehen gelebt haben. Im Laufe der Jahrmillionen hätte sich der Mensch dann schrittweise zum heutigen Menschentyp entwickelt. Vom stark affenartigen Urmenschen über den Homo erectus sehr früh, dem Homo sapiens früh, den Neandertaler, wird neuerdings als ausgestorbene Nebenlinie betrachtet. Dafür wird heute der Heidelberg-Mensch in den Stammbaum eingefügt, den Cro-Magnon-Menschen, frühmodern, bis zum modernen Menschen. Die Aufgabe der Paläoanthropologen besteht nun darin, für die Evolutionstheoretiker fossile Funde aufzuspüren, die die erwähnte Theorie beweisen sollen. Neuerdings behaupten Evolutionstheoretiker, dass nach der Trennung der beiden Arten nach circa 1,5 Millionen Jahren wieder eine Annäherung zwischen diesen beiden Urformen erfolgt sei. Erst durch den jetzt standgefundenen artübergreifenden Sex mit Schimpansen sei dann der spätere Mensch entstanden. Artikel im Spiegel Nummer 21 vom 22. Mai 2009, Evolution geübter Affe. Bitte das erste Bild. So, also hier wird dargestellt, erstmal die Urform, dann sind sie auseinandergegangen, da haben sie sich vermischt und dann sind die Affenlinien bzw. die Menschenlinien getrennt weitergegangen und da sind die einzelnen gedachten Menschentypen aufgeführt, so wie es also in dem Stammbaum vorhanden sein soll. Dankeschön. Das Artübergreifen, dass Sex sich auch in der Wildbahn findet, soll ein Bastard zwischen einer Eisbärin und einem Grizzlybär belegen. Hier wird wiederum die völlige Unkenntnis genetischer Gesetze und Forschungsergebnisse und eine falsche Anwendung des Artbegriffes deutlich zur Erklärung. Es gibt weiß, gelb, braun und schwarzhäutige Menschen. Deshalb gehören sie nicht unterschiedlichen Arten an, sondern gehören zu ein und derselben Art und können Nachkommen haben, die sich wieder fortpflanzen. Bei den Bären verhält es sich genauso. Es gibt weiße, braune und schwarze Bären, die sich natürlich auch paaren können, wenn die Gelegenheit sich dazu ergibt. Auch diese Nachkommen sind voll fruchtbar. Anders sieht es bei echten unterschiedlichen Arten aus. Bastarde sind hier immer unfruchtbar und können sich nicht weiter vermehren. Als Beispiel soll auf den Maulesel, Kreuzung zwischen Eselstute und Pferdehengst, und das Maultier, Kreuzung zwischen Pferdestute und Eselhengst, hingewiesen werden. Diese Nutztiere müssen also immer wieder durch die Originalkreuzung hergestellt werden. Man kann ja denken, Esel und Pferd sind ja fast identisch, gehören einer Art an, aber das sind völlig getrennte Arten. Bastarde zwischen Menschen und Affen wären ebenfalls unfruchtbar, sowohl die Männer als auch die Frauen, weil hier ebenfalls zwei echte Arten vorliegen. Nun ein paar Beispiele zu Fossilfunden. Erstens, 1922 fand Harald Kuck fossile Überreste eines Urmenschen, Homo erectus, dem die Bezeichnung Nebraska-Mensch gegeben wurde. Cook hatte nicht mehr und nicht weniger als einen Zahn gefunden, der weder einem Affen noch einem Menschen zuzuordnen war. In Zeitschriften wurde darüber ausführlich berichtet und schon bald erschienen Artikel mit Bildern des rekonstruierten Nebraska-Menschen, natürlich mit dem der Theorie entsprechenden affenähnlichen Aussehen. Ausgangsmaterial, wie gesagt, ein einziger Zahn. Und dieser eine einzige Zahn entschied einen Gerichtsprozess zugunsten der Evolutionstheorie. 1927 stellte sich dann aufgrund weiterer Funde heraus, dass dieser Zahn weder von einem Affen noch von einem Menschen stammt, sondern von einem ausgestorbenen amerikanischen Wildschwein. Klammheimlich wurden daraufhin alle Abbildungen des Nebraska-Menschen und seiner Familie aus der evolutionistischen Literatur und den Museen entfernt. Die Laienöffentlichkeit wurde jedoch vorsorglich nicht darüber informiert, dass es diesen Urmenschentyp nie gegeben hat, dass dieser Typ ein reines Fantasiegebilde war. Und das Gerichtsurteil wurde nie aufgehoben. Zweitens, zwischen 1929 und 1937 wurden südlich der chinesischen Hauptstadt Peking 14 Schädelknochen, 11 Unterkiefer, viele Zehen und große Mengen steinerner Werkzeuge entdeckt. Von den gefundenen Knochen wurde ein Menschenschädel zusammengesetzt, der eine Zwischenform zwischen Mensch und Affe darstellte. Endlich hatte man den so dringend gesuchten Urmenschen gefunden und sogar einen ganzen Schädel und nicht nur einen Zahn. Dieser Menschenkopf erhielt den Namen Pekingmensch. Bitte das nächste Bild. So, hier ist der Schädel abgebildet. Leider währte die Freude nicht sehr lange. 1947 stellte der Gelehrte Patrick O'Connell fest, dass der Pekingmensch als eine Mischung aus Affen- und Menschenknochen mit künstlerischer Fantasie und Freiheit konstruiert wurde. Die hellen Knochen sind Affenknochen, die dunklen Knochen sind Menschenknochen. Er hat herausgefunden, dass diese Fundstelle eine ehemalige Kalkgrube mit Kalkbrennerei war. Die dort arbeitenden Einheimischen hatten die Angewohnheit, Affen zu töten und dann ihre Hirne zu essen. Als irgendwann der Hügel zusammenbrach, wurden dort Menschen zusammen mit Affenskeletten begraben. So, danke. Durch diese Erkenntnis fiel also auch der Peking-Mensch als Beweis für die Evolutionstheorie aus. Und es gibt noch eine Vielzahl ähnlicher Missdeutungen, auf die ich hier aber nicht eingehen will. Die Suche nach brauchbaren Fossilien wird unverdrossen fortgesetzt, mit meiner Meinung nach den gleichen Ergebnissen. Ein Beispiel möchte ich aber doch noch anfügen, weil der Fundort in Deutschland liegt und diesem Fossil eine sehr große Bedeutung geschenkt wird. 1907 fand man in der Nähe von Heidelberg in einer Sandgrube einen extrem robusten Unterkiefer mit allen Zähnen und einem fliehenden Kinn. Anhand dieses einen Unterkiefers wurde auf eine eigenständige Menschenrasse geschlossen, die als Bindeglied in die Kette der menschlichen Evolution eingefügt wurde. Ich erwähnte dies schon vorhin. Alles, was man brauchte, um aus einem Unterkiefer eine Menschenrasse zu erschaffen, war wiederum viel Gips und eine Menge Fantasie. Nun wies ein berühmter Wissenschaftler nach, dass ein Eskimo-Schädel die gleichen Besonderheiten und das gleiche Aussehen hatte wie der gefundene Unterkiefer. Auch bei dem Heidelberg-Menschen wurde also mit dem ideologischen Wunschdenken gearbeitet. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den Neandertaler zu sprechen kommen. Wie bereits erwähnt, wurde der Neandertaler als ausgestorbene Nebenlinie eingestuft und aus dem Evolutionsstammbaum ausgesondert und durch den eben erwähnten Heidelberg-Menschen ersetzt. Bitte das nächste Bild. Hier sind also zwei Neandertaler-Schädel gezeichnet. Das linke Bild ist schon etwas in annehmbare Form gesetzt. Die ursprüngliche Form, die ich kennengelernt habe, war noch viel affenähnlicher als das linke Bild. Und das zweite ist schon mehr in Richtung menschliche Form transformiert. Und die neueste Form habe ich in unserer Landeszeitung gesehen. Da konnte man schon sagen, nee, das ist schon fast ein Mensch. Also hier hat wirklich eine Entwicklung stattgefunden. So, bitte das nächste Bild. So, hier ist ein Schädel von dem Homo erectus, das ist ja der sehr frühe Mensch. Und hier ein Malaie, der heute noch lebt. Und wenn man genau hinguckt, da kann man diese starken Augenwülste, die fliehende Stirn und die starke Kinnpartie bei dem Malaien genauso erkennen wie auf dem Homo erectus Schädel. Dankeschön. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen bringen nun diese Entscheidung ins Wanken, dass man also den Homo erectus so abgeschaltet, den Neandertaler ausgeschaltet hat. Beim Vergleich der Erbanlage des Neandertalers mit dem des heutigen Menschen wurde eine Übereinstimmung von, bei der Erbanlage von 99,5% gefunden. Das ist also eine hohe Übereinstimmungsrate. Zum Schimpansen dagegen besteht ein Unterschied von bisher 1-2%. Dieser relativ kleine Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse ist jedoch verständlich, da die bisher untersuchte DNA-Struktur, das ist also die Erbsubstanz, der Eiweißherstellung, der Eiweißsynthese dient. Und diese Eiweiße bilden die Grundlage für die Struktur und die Funktion des Körpers. Hier gibt es eben sehr große Ähnlichkeiten. Der allmächtige Schöpfer hat in seiner Weisheit eben gleiche oder fast gleiche Eiweißstrukturen für Mensch und Affe verwendet. Nun haben Wissenschaftler begonnen, andere Abschnitte der Chromosomen zu untersuchen, die man bisher als nutzloses Gerümpel angesehen hat. In diesen sogenannten Young-DNA-Strukturen hat man nun bereits 49 Abschnitte entdecken können, die sich sehr stark zwischen Mensch und Schimpanse unterscheiden, sogenannte beschleunigte Regionen. Und wenn beachtet wird, dass ein Viertel dieser Regionen in der Nähe von Genen liegt, die in der frühen Embryonalentwicklung am Wachstum und Entwicklung des Hirns beteiligt sind, dann wird hier langsam die Artbarriere zwischen Mensch und Schimpanse sichtbar und damit auch die Fragwürdigkeit, die willkürliche Festlegung eines sogenannten Evolutionsstammbaums des Menschen. Den letzten Satz. Also, wenn beachtet wird, dass ein Viertel dieser Regionen in der Nähe von Genen liegt, die in der frühen Embryonalentwicklung am Wachstum und Entwicklung des Gehirns beteiligt sind, dann wird ja langsam die Artbarriere zwischen Mensch und Schimpanse sichtbar und damit auch die Fragwürdigkeit, die willkürliche Festlegung eines sogenannten Evolutionsstammbaums. Denn die andere drei Viertel dieser beschleunigten Region, die liegen natürlich bei den anderen Erbinformationen, die andere für den Menschen wichtige Eigenschaften kontrollieren. Also auch da wieder eine klare Grenze zwischen den Schimpansen. Letztendlich kann festgestellt werden, dass alle angeblich so andersartigen Skelettformen nichts anderes sind als die von Gott dem menschlichen Erbgut, dem Genom mitgegebenen Modifikationsmöglichkeiten. Daher können diese Formen auch heute noch irgendwo auf der Welt auftreten. Die Paläoanthropologie ist bis heute also nicht in der Lage gewesen, schlüssige Beweise für die Richtigkeit der Evolutionstheorie zu erbringen. Sie hat aus Mangel an echten Funden zu Taschenspielertricks Zuflucht gesucht. Und im Zusammenhang mit der Evolutionstheorie ist auch die genetische Analyse des Ötztal-Toten von Bedeutung. Sie erinnern sich vielleicht, dass dies ein seltener Fund war, weil der Tote, seine Bekleidung und auch seine sonstigen Utensilien sehr gut erhalten waren. Beim Vergleich des Erbgutes des Ötztal-Menschen und dem heutigen Menschen konnten keine genetischen Unterschiede festgestellt werden. Das heißt, innerhalb von 5000 Jahren, gleich circa 200 Generationen, ist keine evolutionäre Veränderung eingetreten, was ja eigentlich zu erwarten wäre. Nun möchte ich noch kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der mit der Stammbaumhypothese zusammenhängt. Nach der Evolutionstheorie soll sich auch die Intelligenz fortentwickelt haben. Und dies abhängig von der geografischen Lage. So sollen die Ägypter, die Babylonier, ja sogar die Griechen und Römer ein höheres Intelligenzniveau gehabt haben als die Germanen in ihren Urwäldern. Diese wurden gerne als dummen Hinterwäldler angesehen. Und nun finden auf einmal zwei Raubgräber bei Nebra, Burgenlandkreis, eine Bronzescheibe, die sich später als eine 3600 Jahre alte Himmelsscheibe erweist. Diese Scheibe verknüpft als komplexe astronomische Uhr die Sonnen- und Mondkalender miteinander. Die Sensation ist, dass die bronzezeitlichen Menschen hier bei uns im Norden dieselben astronomischen Beobachtungen gemacht haben, welche erst 1000 Jahre später die Babylonier erstmalig beschrieben haben. Es gab und gibt somit keinen Intelligenzunterschied zwischen Nord und Süd und auch nicht zwischen den frühzeitlichen und den heutigen Menschen. Zum Abschluss des paläoanthropologischen Abschnitts will ich noch auf eine Langzeitwirkung hinweisen, die Darwin mit seinem Buch »Die Abstammung des Menschen« ausgelöst hat. Er diskutiert kühn über große Unterschiede zwischen Menschen bestimmter Rassen und stellte Neger und australische Aborigines auf eine Stufe mit den Gorillas. Diese Hypothese, dass Menschenrassen minderwertiger seien als andere und daher von diesen verdrängt ja ausgerottet würden, Fachbegriff Darwinismus, das Recht des Stärkeren im Überlebenskampf, hat Hitler aufgegriffen. Er berief sich für seine Rassenpolitik, die arische Rasse ist die Herrenrasse, ausdrücklich auf die Evolutionstheorie. Dass diese Theorie somit das Denkmodell für die Vernichtung von Millionen von Menschen abgegeben hat, wird von den Evolutionstheoretikern wohlweislich verschwiegen. So, das wäre der zweite Teil. Nun kommt zum Abschluss der dritte Teil, die Geologie. Um die Behauptung der Biologen und Paläoanthropologen zu untermauern, brauchen diese eine enge Zusammenarbeit mit Geologen. Um die verschiedenen Fossilfunde in eine zeitliche Reihenfolge stellen zu können, sind Radiokarbonmessungen C14 durchzuführen. Als weltweit schließlich anerkannter Experte für Zeitbestimmungen erwies sich Professor Dr. Dr. Protsch von der Universität Frankfurt-Main, nachdem er 1974 ein wichtiges Menschenskelett maßgeschneidert in die Evolutionsleiter einpassen konnte. Alle neuen Funde, aber auch archivierte Fossilien erhielten nun durch ihn ihre Altersbestimmung. 1981 kam nun der Physiker weniger an dieses Institut. Er stellte fest, dass die Apparate für Altersmessung niemals in Betrieb genommen wurden. Das Labor keinerlei Eichparameter hatte und die Eigenschaften des Zählers völlig unbekannt waren. Weder Professor Potsch noch seine Mitarbeiter konnten eine fachgerechte Datierung durchführen. Zu gut Deutsch, Professor Dr. Dr. Potsch hat über die Jahre hin Fantasiealtersbestimmungen vorgenommen, ganz so, wie es die Evolutionstheorie verlangte. Im Institut sprachen seine Assistenten von Protschern, ein neuer Ausdruck für Lüge und Betrug. Wichtige Fossilien wurden so in völlig falsche Jahrtausende sortiert. Der angeblich 36.000 Jahre alte Neandertaler vom Hahnöfer Sand zum Beispiel starb in Wahrheit erst um 5.500 vor Christus. Nun möchte ich eine Anmerkung noch machen zur C14-Methode. Wenn die C14-Methode wirklich richtig arbeiten soll, dann muss man die genaue Konzentration des C14-Materials im Material zum Anfang kennen, also die sogenannte Nullstellung kennen. Und zweitens muss man nach der Theorie der Evolutionstheoretiker einen gleichmäßigen Abbau der C14-Substanz annehmen. Beides trifft nicht zu. Wir kennen weder die Nullstellung, noch ist ein gleichmäßiger, konstanter Abbau in C14 nachgewiesen. Man hat festgestellt, dass dieser Abbau auch durch andere Einflüsse in zeitlicher Folge geändert werden kann. Es ist ja auch bekannt, dass Bäume, wo man ja auch das Alter auf Jahresringe zurückführt, durchaus unterschiedliche Dicken der Jahresringe feststellen kann. Je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse waren, kann es schmale oder dicke Jahresringe geben. Ja, es gibt sogar in einem Jahr sind zwei Jahresringe möglich, sodass man also durch völlige Ignoranz dieser Tatsachen zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Aber immerhin, wenn mit dieser C14-Methode genau gearbeitet wird, man diese Fehler im Blick hat, dann kommen doch Ergebnisse heraus, die durchaus im Rahmen der biblischen Zeit Angaben liegen. Denn statt 36.000, wie die Theoretiker der Evolutionstheorie sagen, kommen immerhin 5.500 Jahre heraus für den Neandertaler. Und das liegt durchaus in der biblischen Zeitspanne. Erst als die Mogeleien von Professor Potsch in die Laienöffentlichkeit durchdrangen, aber auch erst dann, wurde Professor Potsch vor die Wissenschaftliche Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten geladen. Wer aber gedacht hat, Herr Potsch würde sein Handeln bedauern, der sah sich getäuscht. Er sagte nur einen Satz: Es machen ja alle so. Und damit war die Angelegenheit erledigt. Herr Professor Potsch durfte ungeschoren davongehen. Ja, mehr noch, seit 1991 trägt er sogar den Adelstitel von Zieten. Bei diesem Vorgang werde ich an Johannes Kapitel 8, Vers 3 bis 9 erinnert. Als die Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus zur Verurteilung brachten, damit er sein Urteil über diese Frau sprechen könne, sprach er auch nur einen Satz: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und alle gingen ohne Steinwurf davon. In beiden Fällen hatten die Ankläger selber keine Redeweste. Jedoch war im zweiten Fall, im Gegensatz zum ersten Fall, wenigstens ein geistlich-moralisch unbelasteter Richter zugegen. Bei diesem Vorgang, ja, das habe ich gesagt, wie wir hieraus sehen können, ist Professor Dr. Dr. Potsch kein Einzelfall. Hier möchte ich noch auf ein persönliches Erlebnis eingehen. Als junger Wissenschaftler habe ich nach meiner Doktorprüfung an einem Max-Planck-Institut gearbeitet, das habe ich schon erwähnt. Mein damaliger Chef hatte ebenfalls den Doktortitel, wie alle anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter auch. Als Institutsleiter wollte er gerne den Professorentitel erlangen. Dafür hatte er schon rechtzeitig Versuche durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche sollten nun zusammengestellt und ausgewertet werden. Mit dieser Aufgabe wurde ich beauftragt. Als ich nun die Versuchsergebnisse mit der für die Habilitation gewählten Theorie meines Chefs verglich, musste ich feststellen, dass überhaupt keine Übereinstimmung vorlag. Als ich diesen Befund meinem Chef mitteilte, verlangte er von mir, dass ich die Versuchsergebnisse zu frisieren sollte, dass sie zur Theorie passen. Als ich dieses Ansinnen ablehnte, setzte das ein, was man heute mit Mobbing bezeichnet. Damit ging meine Arbeitszeit am Institut sehr schnell dem Ende entgegen. Jeder bekam nun, was er verdiente. Ich bekam 2 Monate Krankenhausaufenthalt wegen Herzinfarkt, heute Stressinfarkt genannt, und mein Chef erhielt seinen Professorentitel. Als weitere Möglichkeit für die Altersbestimmung von Fossilien dient die auch erst seit dem 20. Jahrhundert angewandte Kalium-Argon-Methode. Dabei gilt, je mehr Argon als Zerfallsprodukt des Kaliums ein Gestein enthält, desto älter ist es. Hat man das Gesteinsalter bestimmt, sind Rückschlüsse auf das Alter der darin gefundenen Fossilien möglich. Wie zuverlässig ist nun aber diese Methode? Um dies zu überprüfen, entnahm Dr. Stephen A. Austin, ein Außenseiter, im Juni 1992 hoch auf dem Lavadom des Vulkans Mount St. Helens einen 7,5 Kilo schweren Dacit-Block. Ein Teil dieser Probe wurde zerstampft, gesiebt und in Gesteinspulver sowie zu 4 Mineralkonzentraten weiterverarbeitet. Unter Verschlüsselung, damit die Herkunft des Materials unerkannt blieb, wurden diese Proben dem Geochrom-Laboratorium in Cambridge, Massachusetts, zur Radioisotopendatierung übergeben. Hier nun die Ergebnisse, bitte die Tabelle. Links sind also die... ist ein bisschen kurz, da fehlt einer. Die sind alle 5 da. Ja, die 5 Büsche. Dann haben wir ganz rechts die Fehler. Quote, die Fehlervarianz, also von 50.000 Jahren bis 600.000 Jahren sind Fehler möglich. Das ist also schon eine sehr hohe Fehlerrate. Und dann in der Mitte ist die von dem Institut ermittelte Altersangabe. Die schwankt also von 350.000 bis 2.800.000 Jahren. Das ist also ein sehr hohes Alter, was hier ermittelt wurde. Dabei handelt es sich um Proben mit einem Alter von nur 10 Jahren. Ausbruch des Vulkans Mount St. Helens im Jahr 1980. Mit anderen Worten, man hat entsprechend hohe Konzentrationen von Argon in den Proben nachgewiesen. Aber als Voraussetzung für die Richtigkeit der Datierung gilt, dass die Radioisotopenuhr beim Ausbruch der Lava, also der Katastrophe, auf Null gesetzt wird und erst dann zu ticken beginnt. Die Stoppuhr wird beim Wettlauf ja auch erst beim Start des Läufers in Gang gesetzt. Da aber die Proben viel zu hohe Alterswerte ergaben, lag die Voraussetzung für eine korrekte Messung nicht einmal ansatzweise vor. Handelt es sich bei der Datierung des Lavadom-Materials vom Mount St. Helens um einen Einzelfall? Leider nein. G.B. Dalrymple listete bereits 1969 mehrere Altersangaben auf, die mit der Kalium-Argon-Methode für mehrere Lavaproben von Vulkanausbrüchen der jüngsten Vergangenheit ermittelt wurden. Auch die Ergebnisse der 5 überprüften Vulkanausbrüche in der Zeit von 122 vor Christus bis 1915 nach Christus zeigen die gleiche Ungenauigkeit auf. Bitte das nächste Bild. Also auch hier wieder die Vulkane, die Jahreszahl, wann der Ausbruch stattfand, dann die Datierungen und die aus dieser Datierung sich ergebenden Fehler in Jahren. Also auch hier praktisch überhaupt keine gute Übereinstimmung. Aus diesen Ergebnissen zu schließen, dass mit dieser Methode keine exakten Altersbestimmungen möglich sind. Die der Öffentlichkeit präsentierten extrem hohen Alterswerte beruhen auf reinem spekulativen Wunschdenken der Evolutionstheoretiker. Es wird halt geputschert. Ein anderer Fall. Vor 2 Jahren, 2005, las ich in unserer Landeszeitung über einen dänischen Forscher in Kopenhagen, der Burgkerne des Grönlandeises auf das Alter hin untersuchte. Er stellte fest, dass die Insel in früherer Zeit wirklich von einer Vegetation bedeckt war, also den Namen Grönland mit Recht trägt. Dann aber sei eine Klimakatastrophe über die Insel hereingebrochen und eine dicke Eisschicht hat alle Vegetation vernichtet. Nach seinen Berechnungen muss diese Katastrophe vor 100.000, wahrscheinlich sogar vor 200.000 Jahren eingetreten sein. Nun, dieser Wissenschaftler hat wohl im Geschichtsunterricht während seiner Schulzeit gefehlt, da er nichts mehr von seinen Vorfahren weiß. Tatsache ist, dass die Wikinger zwischen 800 und 1350 nach Christus auf Grönland Ackerbau und Viehzucht betrieben. Es konnte damals also keine dicke Eisschicht auf Grönland geben. Und in der gleichen Zeitspanne konnte man in England 2 Ernten im Jahr einfahren. Bedingt durch die einsetzende Klimaverschlechterung haben die Wikinger Grönland dann verlassen. Heute, durch den Rückgang der Eismassen auf Grönland, werden die Siedlungsreste der Wikinger wieder sichtbar. Professor Protsch lässt grüßen bei diesen Zahlen angeben. In diesem Zusammenhang möchte ich die Frage aufwerfen, wer in der Zeit 57 bis 800 nach Christus für diese extreme Klimaerwärmung verantwortlich war. Auch etwa der Mensch mit extrem hoher CO2-Erzeugung, wie heute für die derzeitige Klimaerwärmung behauptet wird? Ich glaube, eher gilt hier wohl auch, Atheisten lehnen die Existenz eines lebendigen Gottes, seine Allmacht und sein Eingreifen in Weltvorgänge ab. Der Mensch muss bei ihnen als Lückenbüßer gelten. Aber es wird lustig weitergeputschert. So wurde im Fernsehen im Frühjahr 2006 über die Verleihung eines Wissenschaftspreises an einen jungen Wissenschaftler berichtet. Die ausgezeichnete Arbeit bestand darin, dass dieser Wissenschaftler eine neue Methode zur Altersdatierung von Gesteinen entdeckt hatte. Man braucht ja auch dringend eine neue als Ersatz für die alten nicht brauchbaren Methoden. Die neue Methode besteht nun darin, dass Gesteinskörner unter dem Mikroskop betrachtet werden. Und erfreulicherweise konnte dieser junge Mann feststellen, dass unsere Erde ca. 7 Millionen Jahre älter ist als bisher angenommen. Wie schön, der Zeitrahmen für angeblich evolutionäre Entwicklung der Lebewesen ist wieder um etliche Nullen vergrößert worden. Auf welchen Nullwert als Standard diese Datierung hin erfolgt, wurde nicht genannt. Wenn man einen hochdotierten Wissenschaftspreis erhält, ist das, glaube ich, sehr menschlich, wenn man sich darüber freut und dies auch zeigt. Der Gesichtsausdruck dieses jungen Mannes bei der Fernsehübertragung glich eher dem eines geprügelten Hundes, als wäre ihm während des Fernsehauftritts bewusst geworden, dass er vielleicht seine Seele verkauft hat. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf den Wissensfilter hinweisen, der inzwischen von den Evolutionstheoretikern aufgebaut wurde. Im Oktober 1998 wurde der Film »Hat die Bibel doch recht? Der Evolutionstheorie fehlen die Beweise« von Fritz Poppenberg vom Fernsehsender Freies Berlin ausgestrahlt. Daraufhin erhoben 3 Wissenschaftler offiziell Einwände. Der Dokumentationsfilm erhielt ein Sperrvermerk und darf im Fernsehen nicht mehr gezeigt werden. Während der Jahrestagung des Verbandes Deutscher Biologen am 27. Oktober 2002 hielt Professor Dr. Ulrich Kutscherer von der Universität Kassel eine Rede mit dem Titel »Evolution, das Generalthema der Biowissenschaften«. Nachdem er besonders vor dem Film von Poppenberg, den Büchern »Darwins Irrtum«, »Zimmer« 1998 und ein kritisches Lehrbuch »Jugendgescherer« 2001 gewarnt hatte, gründete man im Anschluss an das Treffen die Arbeitsgemeinschaft Evolutionsbiologie. Einzige Aufgabe dieser Gemeinschaft ist es, eine weitere Einflussnahme des Antidarwinismus zu verhindern. So werden alle wissenschaftlichen Arbeiten, Radio- und Fernsehsendungen und Zeitungsartikel genannt, die zu anderen Ergebnissen kommen als die Evolutionstheoretiker. Diese Veröffentlichungen sollen also keinen Einfluss auf die Bildung unserer Kinder und der Öffentlichkeit haben, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Damit sollen natürlich auch die Arbeitsplätze der Evolutionstheoretiker gesichert werden. Dies geschieht, indem man mit Drohungen gegen Fernseh-, Rundfunksender und gegen Zeitungsverlage vorgeht. Ein mit mehreren Auszeichnungen dekorierter Regisseur wollte 1999 gar eine ganze Serie für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten drehen, bekam aber klipp und klar gesagt, wer mit Silmer auch nur einen Dokumentationsfilm dreht, erhält keinen einzigen Auftrag mehr. Und dieses Verbot reicht auch bis nach Lüneburg. So war 2006 in einem Lüneburger Gymnasium ein Podiumsgespräch über das Thema Evolutionstheorie nach Abschluss der Abiturprüfung geplant. Das Gespräch wurde unter fadenscheinigen Begründungen abgesagt. Auch ich habe in den zurückliegenden Jahren immer wieder die Auswirkungen dieses Verbots kennengelernt. Leserbriefe an Zeitschriften, zum Beispiel Spiegel oder TV Hören und Sehen, oder ein Schreiben an Herrn Bublatt vom ZDF auf Artikel bzw. Sendungen mit dem Hintergrund der Evolutionstheorie wurden nicht veröffentlicht. Es wurde nicht einmal anstandsweise der Eingang der Schreiben bestätigt. Zusammenfassend kann ich nur feststellen, dass von keinem der drei Wissenschaftsbereiche ein glaubhafter Beweis für die Richtigkeit der Evolutionstheorie in den zurückliegenden 140 Jahren erbracht wurde. In der Wissenschaft aber gilt, eine Theorie, die nicht innerhalb von 40 bis 50 Jahren bestätigt wird, muss auf den Kirchhaufen unbewiesene Theorien geworfen werden. Weiterhin, da die Evolutionstheoretiker einen in der Wissenschaft üblichen und für die Wahrheitsfindung erforderlichen öffentlichen Disput mit allen Mitteln verhindern, handelt es sich bei der Evolutionstheorie nicht um eine Wissenschaft, sondern um eine Ideologie und dazu auch noch eine Art verlogene. Es ist eine Ersatzreligion. Und Ideologien sind immer bestrebt, die Wahrheit zu unterdrücken, wenn sie ihren Zielen im Wege liegt. Es wird daher allerhöchste Zeit, dass die Evolutionstheorie aus den Lehrbüchern unserer Schulen und Hochschulen gestrichen wird. Ideologien haben im Ausbildungswesen nichts zu suchen. Ich möchte darauf hinweisen, als nach dem Krieg die Erfahrungen mit Ideologien ja noch sehr neu waren, wurde beschlossen, dass die Schulen freigehalten werden von Ideologien. Man hat also jetzt schon wieder das Rad zurückgedreht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nur noch ein Wer sich also mit diesem Thema, vor allen Dingen mit der Astroastropologie und mit der Geologie näher beschäftigen will, dem empfehle ich das Buch von Hans-Joachim Zillmer, Die Evolutionslüge. Das Buch liest sich wie ein Krimi. Ich habe hier Zettel aufgeschrieben mit Verlag und so weiter. Wer Interesse hat, kann sich hier einen Zettel mitnehmen.